Christen sind reich, unwahrscheinlich reich sogar. Wieso eigentlich? Predigen wir ein Wohlstandsevangelium? Nimm Jesus an und alles wird gut? Du wirst nie wieder krank? Du hast genug Geld? Nein, ganz bestimmt nicht. Christen sind trotzdem reich, auch wenn es Christen gibt, die wenig haben. Oder wenn es Ungläubige gibt, die viel haben. Christen sind reich, unwahrscheinlich reich. Nein, ich spreche nicht über materiellen Reichtum, sondern ich spreche über geistlichen Reichtum. Als Christen leben wir in einer ganz besonderen Zeit. Wir nennen diese Zeit oft die Zeit der Gnade. Wir könnten sie auch nennen die Zeit des Überflusses. Es ist die Zeit, die wir vergleichen könnten mit den 7 fetten Jahren, die Josef dem Pharao vorausgesagt hat und die dann auch eingetroffen sind. Diese 7 fetten Jahre, die vor den 7 Jahren der Dürre und der Magerkeit kamen. Diese 7 fetten Jahre können wir vergleichen mit der Zeit des Christentums, während die 7 mageren Jahre, die dann folgen, ein Hinweis sind auf die Zeit der Drangsal, durch die das Volk Israel zur Erkenntnis ihres Messias kommen wird, so wie die Brüder Josefs dann ihren Bruder Josef wiedererkannt haben. Der Epheserbrief sagt uns, dass wir als Christen gesegnet sind mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Darum geht es. Christen sind reich an geistlichen Segnungen. Paulus schreibt den Korinthern: Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, da er, obwohl er reich war, arm wurde, damit wir durch seine Armut reich würden. Wir wollen jetzt ein bisschen darüber nachdenken, was macht den Reichtum der Christen aus? Was macht den geistlichen Reichtum der Christen aus? Was unterscheidet uns Christen von Gläubigen in anderen Heilszeiten, in anderen Haushaltungen, wie wir das manchmal nennen? Und ich möchte ein paar prägende Merkmale nennen, die unsere Zeit, die christliche Zeit, diese 7 fetten Jahre prägen. Das erste ist, dass wir als Christen hinter einem vollbrachten Werk vom Kreuz stehen. Wir kennen den Ausruf unseres Heilandes am Kreuz: Es ist vollbracht, ein für allemal. Dieses Werk muss nie wiederholt werden. Diesem Werk ist auch nichts hinzuzufügen. Christen kennen ein vollbrachtes Werk vom Kreuz. Und wir schauen voller Dankbarkeit und voller Bewunderung zurück nach Golgatha. Das kannten die Gläubigen im Alten Testament nicht. Das kannte kein Abraham, das kannte kein Mose und das kannte auch kein David. Das ist das Erste, was den Reichtum der Christen ausmacht. Damit ganz eng verbunden, uns Christen ist die Sündenvergebung gesichert. Der Apostel Johannes schreibt: Ich schreibe euch dies, meine Kinder, weil ihr wisst, dass euch die Sünden vergeben sind. Weil das Werk vom Kreuz vollbracht ist, wissen wir Christen, was es bedeutet, dass unsere Sünden vergeben sind. Diese Heilssicherheit war im Alten Testament auch nicht bekannt. Alttestamentlich Gläubige wussten sich bei Gott angenommen und von Gott angenommen. Aber Heilssicherheit in dem Sinne, diese Gewissheit der Sündenvergebung, das kannten sie nicht. Eine dritte Segnung, ein dritter Reichtum für uns Christen ist der, dass in der christlichen Zeit das Heil allen Menschen angeboten wird, ohne jeden Unterschied. Im Alten Testament hat Gott sich um ein Volk gekümmert, sein Volk Israel. Und auch in der Zukunft wird sein Volk, das Volk Israel, wieder ganz besonders im Fokus stehen, auch im tausendjährigen Reich, obwohl dann auch die Nationen gesegnet werden. Aber in der Zeit, in der wir jetzt leben, wird das Heil, wird die Rettung Gottes, dieses große Heil, unterschiedslos allen Menschen angeboten. Paulus schreibt an Titus: Die Gnade Gottes ist erschienen, Heilbringen für alle Menschen. Und an Timotheus schreibt er, Gott ist eine. Und einer Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Auch das prägt unsere Zeit. Das Evangelium wird verkündigt. Und wer immer es annehmen möchte, der kann es annehmen. Nicht alle werden gerettet, das ist wahr, aber allen wird die Botschaft weitergegeben. Ein vierter Punkt. Christen stehen, anders als die Gläubigen im Alten Testament, jedenfalls ab Mose, nicht unter dem Gesetz, sondern sie stehen unter Gnade. Das macht Paulus im Römerbrief deutlich. Das Gesetz ist weder das Mittel, um das Heil Gottes zu bekommen. Aus Gesetzeswerken wird kein Mensch gerechtfertigt, sondern aus Gnade, durch Glauben, auf der Grundlage des Blutes des Herrn Jesus. Aber das Gesetz ist auch nicht die Lebensregel des Christen. Gott gibt uns nicht so und so viele Gebote, die wir halten müssen, um gute Christen zu sein. Nein, Paulus schreibt an Titus, dass die Gnade Gottes nicht nur erschienen ist, heilbringend für alle Menschen, sondern dass diese Gnade Gottes uns auch unterweist. Unser Lehrmeister, wenn ich es so sagen darf, ist nicht das Gesetz, ist nicht das Halten von Geboten, sondern unser Lehrmeister ist die Gnade. Diese Gnade unterweist uns und in dieser Gnade stehen wir. Das bedeutet nicht, dass die moralischen Anforderungen Gottes sich verändert hätten, aber das Lebensprinzip, die Lebensregel des Gläubigen in dieser Zeit, in der wir heute leben, der christlichen Zeit, ist nicht das Gesetz, sondern ist die Gnade. Ein fünfter Punkt, der die christliche Heilszeit unterscheidet von allen anderen Zeiten, ist derjenige, dass wir darum wissen, dass ein Mensch im Himmel ist. Und zwar ein verherrlichter Mensch. Jesus Christus, der verherrlichte Sohn des Menschen, ist im Himmel. Im Alten Testament war bekannt, dass der Thron Gottes im Himmel steht, dass Gott, der dreieine Gott, soweit er sich im Alten Testament überhaupt schon offenbart hat, im Himmel ist. Das wussten die Menschen. Aber jetzt, in der Zeit, in der wir leben, ist nicht nur Gott im Himmel, sondern wir wissen, ein Mensch ist im Himmel. Jesus Christus ist als verherrlichter Mensch zurückgekehrt. Er hat seinen Jüngern gesagt, es ist euch nützlich, wenn ich zurückgehe. Übrigens, für uns ist dieser Platz, den der Jesus zur Rechten Gottes einnimmt, die Garantie, dass wir dort auch einmal sein werden. Als der Jesus in Johannes 14 über das Vaterhaus gesprochen hat, hat er gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Das meint nicht so sehr, dass er nach Golgatha gegangen ist und dort die Grundlage gelegt hat, das ist eingeschlossen, aber ich gehe hin und bereite euch eine Stätte, meint, er ist als Mensch in den Himmel gegangen. Und dort ist er jetzt. Das ist prägend für die christliche Zeit. Und damit verbunden ist gleich ein sechster Punkt, nämlich, dass Gott, der Heilige Geist, jetzt auf der Erde ist. Dass er in Menschen wohnt, nämlich in den Gläubigen, und dass er auch kollektiv in der Gemeinde wohnt. Normalerweise sagen wir, Gott ist im Himmel und wir Menschen leben auf der Erde. Und in einem Sinn stimmt das natürlich auch, das ist immer noch so. Aber Christen können mit Fug und Recht hinzufügen, ja, ein Mensch, Jesus Christus, ist im Himmel und Gott, der Heilige Geist, ist auf der Erde. Im Alten Testament hat der Heilige Geist natürlich gewirkt. Er ist über Menschen gekommen und hat sie befähigt zu gewissen Dingen, die sie getan haben. Zum Teil gewaltige Dinge, die sie vollbracht haben unter der Leitung des Heiligen Geistes. Aber im Alten Testament wohnte der Heilige Geist weder in Menschen persönlich noch in der Gemeinde kollektiv. Das ist erst seit Pfingsten so. Denn auch erst seit Pfingsten gibt es die Gemeinde überhaupt. Und das führt mich gleich zum nächsten Punkt, zum siebten Punkt. Die christliche Zeit ist dadurch geprägt, dass es die Gemeinde gibt. Dieser lebendige Organismus, der besteht aus allen wahren Gläubigen, die mit Christus, dem verherrlichten Herrn, verbunden sind. Seht, im Alten Testament haben Menschen eine persönliche Beziehung mit Gott gehabt. Es gab also eine Beziehung von unten nach oben, von oben nach unten. Aber eine einigende Beziehung untereinander, dieses verbindende Element, das es heute in der Gemeinde gibt, das gab es im Alten Testament nicht. Durch den Heiligen Geist oder in dem Heiligen Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, sagt uns Paulus in 1. Korinther 12. Das hat der Herr Jesus getan. Er hat uns in einem Geist zu einem Leib getauft. Die Versammlung existiert seit Pfingsten und sie ist das prägende Element oder ein prägendes Element der gegenwärtigen Zeit, in der wir leben. Wir dürfen die Versammlung, die Gemeinde nicht verwechseln mit Israel. Israel ist etwas anderes. Israel ist das irdische Volk Gottes und dieses irdische Volk Gottes ist für eine Zeit beiseite gesetzt, hat aber eine Zukunft. Aber in der Zwischenzeit gibt es jetzt die Gemeinde, die Summe aller Erlösten von Pfingsten bis zum Augenblick der Entrückung. Aber, und das führt mich zu dem achten Punkt, es gibt natürlich auch nach wie vor die ganz persönliche Beziehung einzelner Gläubiger zu Gott. Und das anders als im Alten Testament. Alttestamentlich Gläubige kannten Gott als Gott den Allmächtigen. Wenn wir das erste Buch Mose lesen, dann offenbart sich Gott dort als Gott der Allmächtige. Er sagt das zu Abraham. Ich glaube, da kommt das zum ersten Mal vor. Ich bin Gott der Allmächtige. Wandle vor meinem Angesicht und sei vollkommen. Im zweiten Buch Mose ist die große Offenbarung Gottes, dass er der Ewige ist, der Herr Yahweh, der Unveränderliche. So hat er sich Mose gegenüber am brennenden Dornbusch offenbart. Ich bin der Herr, der Unveränderliche. Ich, der Herr, verändere mich nicht. So lesen wir es im letzten Buch des Alten Testamentes. Aber wenn wir ins Neue Testament gehen, dann finden wir etwas, was weitergeht. Auch wir kennen Gott als Gott, den Allmächtigen. Wir kennen Jesus Christus als den, der sich nicht verändert. Er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Aber es gibt etwas, was im Alten Testament völlig unbekannt war, nämlich dass der große Gott unser Vater ist. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus ist unser Gott und Vater. Wir kennen das, als der Herr Jesus, als der Auferstandene mit Maria sprach und zu ihr sagte, ich fahre auf zu meinem Gott und eurem Gott, zu meinem Vater und eurem Vater. Christen, die in der Zeit der Gnade leben, heute, haben diese Beziehung, diese innere Beziehung als Kinder und Söhne zum Vater. Es ist eine herrliche Beziehung, die geprägt ist von Offenheit, die geprägt ist von Vertrauen. Ein neunter Punkt. In der gegenwärtigen Zeit leben himmlische Menschen auf der Erde. Was meine ich damit? Paulus schreibt den Philippern, dass unser Bürgertum nicht in den Himmeln ist. Wir leben hier auf der Erde. Wir sind mit beiden Beinen auf der Erde. Wir leben wie alle anderen Menschen auch. Aber unser Herz ist im Himmel. Wir sinnen auf das, was droben ist, so wie Paulus das in Kolosser 3 schreibt. Wir haben unsere Herzen auf den Himmel gerichtet, sind mit himmlischen Dingen beschäftigt, obwohl wir noch hier auf der Erde leben. Und als himmlische Menschen verbreiten wir himmlisches Licht. Wir sind Licht der Welt und wir sind Salz der Erde. Und ich möchte einen zehnten Punkt, einen letzten Punkt nennen. Christen haben eine Erwartungshaltung. Auch das macht den Reichtum der Christen aus. Eine Naherwartung. Was ist unsere Naherwartung? Unsere Naherwartung ist, dass Jesus Christus zur Entrückung wiederkommt und uns dahin holt, wo er ist, so wie er das in Johannes 14 versprochen hat, als er über das Vaterhaus gesprochen hat. Wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit wo ich bin, auch ihr seid. Diese Entrückung findet vor der Drangsalszeit statt. Wir warten nicht auf die Drangsalszeit. Wir freuen uns auf das kommende Reich. Wir lieben die Erscheinung des Herrn Jesus zur Aufrichtung seines herrlichen Friedensreiches. Aber die typisch christliche Hoffnung, und das macht einen Teil unseres Reichtums aus, ist, dass der Herr Jesus wiederkommt, um uns zu sich zu entrücken. Christen sind reich, unwahrscheinlich reich. Und dieser Reichtum basiert darauf, dass Jesus Christus sein Leben für uns gegeben hat. Ich zitiere noch einmal den Vers aus 2. Korinther 8, Vers 9. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Gnade ist immer etwas, was unverdient ist, was man nicht bezahlen kann. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um unseretwillen arm geworden ist. Bitterarm. Der Jesus hat menschlich gesprochen den schlechtesten Tausch gemacht, den je ein Mensch gemacht hat. Vom allergrößten Reichtum zur allergrößten Armut. Schließlich hing er am Kreuz und man hat ihm sogar die Kleider genommen. Warum hat er das getan? Er ist arm geworden, damit wir durch seine Armut reich würden. Wir verstehen, was Paulus sagen will. Es geht nicht darum, dass man ihm die Kleider genommen hat, so schlimm das war, sondern Paulus will sagen, er hat sein Leben gegeben. Der Reichtum, den wir haben, du und ich, der begründet sich auf das Werk vom Kreuz. Und für dieses Werk vom Kreuz und den damit verbundenen Reichtum, den wir besitzen, wollen wir unserem Herrn ewig dankbar sein. Christen sind reich. Unwahrscheinlich reich.